Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Debatte um Nordafrika-Flüchtlinge. In Bern treffen sich die zuständigen Regierungsräte aus den Kantonen. Wir berichten über die Stimmung gegenüber den Asylbewerbern in der Grenzstadt Chiasso. Andere Schlagzeilen. Italienischer Chef. Die EU-Länder ernennen Mario Draghi zum neuen europäischen Zentralbankpräsidenten. Russische Atomkraftwerke. Sie seien sicherheitstechnisch schlecht auf Naturkatastrophen vorbereitet. Und Reservehahn auf. Wegen der fehlenden Lieferungen aus Libyen zapfen die Industriestaaten die Ölvorräte an. Über das Schmiermittel der Weltwirtschaft reden wir auch im Tagesgespräch um 1 mit dem abtretenden Schweizer Mr. Erdöl. Das ist Rendezvous am Freitag. Am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Der Nachrichtenüberblick zuerst. Silvan Fischer mit den Meldungen des Mittags.
Der EU-Gipfel hat den Italiener Mario Draghi zum neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank ernannt. Das gab EU-Ratspräsident Van Rompuy in Brüssel bekannt. Draghi wird sein Amt am 1. November antreten. Er setzt den bisherigen französischen EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet. Zuvor hatte das italienische EZB-Direktoriumsmitglied Lorenzo Binismaghi angeboten, auf seinen Sitz zu verzichten und den Weg für Draghi freizumachen. Der Grund war ein Streit. Frankreich wollte nicht hinnehmen, dass es nach dem Ausscheiden von Trichet nicht mehr in der Führung der Notenbank vertreten gewesen wäre und dass Italien künftig 2 Sitze gehabt hätte. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben zudem der Aufnahme Kroatiens in die Europäische Union grundsätzlich zugestimmt. Sie erklärten in Brüssel, die Beitrittsverhandlungen könnten abgeschlossen werden. Bis zum Beitritt, vermutlich Mitte 2013, solle Kroatien jedoch unter Beobachtung der EU stehen. Dies solle sicherstellen, dass Zagreb die Beitrittskriterien wirklich erfülle. Im Süden der Türkei sind erneut zahlreiche Flüchtlinge aus Syrien eingetroffen. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur berichtet von mehr als 1.500 Menschen, die seit gestern über die Grenze gekommen seien. Nach Angaben der Provinzregierung ist die Zahl der Flüchtlinge inzwischen auf über 11.000 gestiegen. Aus Syrien selbst gibt es Berichte, wonach die Regierung heute die Internet- und Handyverbindungen teilweise blockiert habe. Die Lage in Syrien war auch ein Thema am EU-Gipfel in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs verurteilten die Gewalt gegen Zivilisten und forderten, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Zudem verschärfte die EU die Sanktionen gegen Syrien. Die japanische Regierung hat präzisiert, wie viel das Erdbeben und der Tsunami vom März das Land kosten. Der Gesamtschaden betrage 180 Milliarden Franken, teilt die Regierung mit. In dieser Berechnung berücksichtigt wurden Schäden an Häusern, Straßen oder Brücken. Nicht darin enthalten sind die indirekten Kosten der Katastrophe, also zum Beispiel die Produktionsausfälle in der Wirtschaft oder die Auswirkungen der Atomkatastrophe von Fukushima. Durch das Erdbeben und den Tsunami in Japan waren über 15.000 Menschen getötet und Tausende von Häusern zerstört worden. Russische Atomkraftwerke sind nur unzureichend auf Naturkatastrophen wie beispielsweise Erdbeben vorbereitet. Das geht aus einem offiziellen Bericht hervor, den die russische Regierung in Auftrag gegeben hatte. Der Bericht zählt mehrere Schwachstellen der gut 30 untersuchten AKW auf. Dabei geht es nicht nur um die unzureichende Sicherheit bei Naturkatastrophen, sondern auch um mangelnde Notfallpläne bei einer Katastrophe. Der russische Regierungschef Putin hatte nach dem Unglück in Fukushima betont, die russischen Atomkraftwerke seien mit den weltweit besten Sicherheitssystemen ausgestattet. Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot hat in der Ukraine der Prozess gegen die ehemalige Regierungschefin Julia Timoschenko begonnen. Laut der Anklage soll die Ukraine während Timoschenkos Amtszeit mehrere hundert Millionen Euro verloren haben wegen eines ungünstigen Gasvertrags mit Russland. Und die 50-Jährige habe rund 220 Millionen Euro zweckentfremdet. Timoschenko sagte bei der Vernehmung, sie erkenne dieses Gericht nicht an und die Bedingungen im Gerichtssaal seien unmenschlich. Timoschenko hatte letztes Jahr die Präsidentenwahl gegen Viktor Janukowitsch verloren. Eine frühere ruandische Ministerin ist wegen Völkermordes und Anstiftung zu Vergewaltigungen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Internationale Strafgericht für Ruanda, das in Tansania tagt, befand die Frau der 1994 begangenen Verbrechen für schuldig. Ihr Sohn, einer von 5 Mitangeklagten, wurde ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt. In Ruanda hatten Angehörige der Hutu-Volksgruppe von April bis Juli 1994 nach UNO-Angaben bis zu 800.000 Menschen systematisch umgebracht. Die Schweizer Casinos haben der AV letztes Jahr erneut weniger Geld abgegeben. Knapp 390 Millionen Franken waren es 2010, schreibt die Spielbankenkommission in ihrem Jahresbericht. Das sind etwa 5% weniger als noch 2009. Die Kommission begründet den Rückgang mit dem schwachen Euro und dem Rauchverbot. Deswegen werde in den Casinos weniger gespielt. Der Walliser Toni Burgener wird neuer Direktor der Glückskette. Der Stiftungsrat wählte den 53-Jährigen zum Nachfolger von Felix Bollmann, der Ende Jahr pensioniert wird. Toni Burgener war mehrere Jahre als Journalist in der Schweiz tätig. Danach arbeitete er für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Afrika und im Mittleren Osten, bevor er als Pressechef und Abteilungsleiter beim IKK in Genf tätig war.
Informiert am Mittag, 12.36 Uhr ist es. Besorgte Kantonsbehörden reden zurzeit mit Bundesrätin Sommaruga über Probleme mit nordafrikanischen Flüchtlingen. Unser Lokaltermin dazu in Chiasso, gerade als nächstes hier im Rendezvous von Schweizer Radio DRS. Außerdem Gerüchteküche Benghazi. Von der ostlibyschen Stadt aus soll der Sturz von Machthaber Gaddafi in Tripolis vorbereitet werden. Wir reden mit unserem Sonderkorrespondenten darüber. Dann das Schwärmen des Luxus-Hoteldirektors.
Die wunderbare alte Marmorsäule. Die Decke ist auch original. Das sind alles Zeichen von der Zeit von früher. Und im Gegensatz dazu kommt dann der eher moderne Teppich rein, die modernen Möbel. Das ist das, was dem Hotel so speziell macht.
Und dazu die Frage, warum investieren schwerreiche Ausländer plötzlich so zielgerichtet in die alten Schweizer Hotelpaläste? Und um eins das Thema im Tagesgespräch, Öl, ein begehrter Saft. Das zeigt sich gerade in diesen Tagen wieder. Zuerst aber nochmal Silvan Fischer.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.001 Punkt plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.18,76 gehandelt und der Dollar zu 83,52 Rappen. Das Wetter. Im Norden gibt es heute Sonne und teils dicke Quellwolken bei etwa 20 Grad. Bis in den Nachmittag hinein gibt es noch einige Regengüsse, am häufigsten in den Voralpen und im Osten. Im Süden ist es mit Nordföhn meist sonnig bei etwa 27 Grad. Morgen Samstag scheint im Westen und Süden häufig die Sonne, sonst ist es nur zum Teil sonnig, teilweise ziehen dichte Wolkenfelder vorüber. Die Temperatur im Norden 23, im Süden 27 Grad. Am Sonntag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne bei 28 bis 30 Grad. Verkehrsinfo DGS von 12.38 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse in Richtung Süden ca. 2 km Stau vor dem Gotthardtunnel. Dann in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen Stau nach einem Unfall zwischen der Verzweigung Meckenhus und St. Gallen-Neudorf. Sowie auf der A13 Richtung Sargans zwischen St. Margrethen und Au Wartezeit bei der Ausreise nach Österreich. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne stockender Verkehr im Glion-Tunnel. Noch ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Störung zwischen Avanche und Bayern auf der Linie Lys-Lausanne konnte behoben werden. Die Züge verkehren wieder planmäßig.
Den kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren macht die Situation mit den nordafrikanischen Flüchtlingen Sorgen. Die Asylpraktiker sehen Handlungsbedarf. In dieser asylpolitischen Debatte wird immer wieder das Beispiel Chiasso zitiert. Denn über die Südgrenze gelangen jene Maghrebiner in die Schweiz, die zuvor in Italien gelandet sind. Nach verschiedenen Zwischenfällen fordert die Stadt Chiasso die Verlegung des Empfangszentrums. Tessin-Korrespondent Alexander Grass war in Chiasso.
Es ist ein windiger Tag, die Stadt Chiasso scheint leergefegt. Nur 5 Eritreer treiben sich auf der Piazza herum. Sie würden gut behandelt in der Schweiz, antworten sie vorsichtig. Ein Interview geben sie nicht. Ganz anders ein Taxifahrer vor dem Bahnhof. Sie würden sich betrinken, sagt er über die Asylsuchenden. Es gäbe Streit unter ihnen und Ladendiebstähle. Diese Leute hätten keinerlei Respekt. Das Empfangszentrum Chiasso mit seinen Stahlgittern, Videokameras und Sicherheitsbeamten findet sich wenige Meter neben dem Bahnhof im Stadtzentrum. Gegenüber den Asylsuchenden gäbe es eine Missstimmung, das bestätigt eine Kioskfrau. Sie benehmen sich nicht so, wie dies Gäste tun sollten. Die Asylsuchenden führten sich auf wie die Herren, seien allgegenwärtig und unerzogen. Man habe ihnen die Hand hingestreckt, sagt die Frau, und sie hätten den ganzen Arm genommen. Mitte Mai haben Asylsuchende in Chiasso einen Gemeindearbeiter angegriffen. Anfangs Juni haben ein Ägypter und ein Tunesier aus dem Empfangszentrum zwei Passanten ausgeraubt. Die Stadtbehörden reagierten und forderten von Bundesrätin Simonetta Sommaruga die Verlegung des Empfangszentrums. Roberta Pantani-Tettamanti ist in Chiasso Stadträtin der rechtspopulistischen Lega dei Ticinesi. Es sei nicht ihre Aufgabe, Alternativstandorte zu finden, sagte die Lega-Frau im Radio der italienischsprachigen Schweiz. Das sei Sache der Eidgenossenschaft. In Chiasso solle ein Verwaltungszentrum für erste Befragungen bleiben. Die Unterbringung der Asylsuchenden aber könne in bevölkerungsarmen Gebieten stattfinden. Die Antwort aus Bern, es gebe keine kurzfristigen Lösungen. Seit dem 9. Juni erhalten die Asylsuchenden in Chiasso statt ihrer 3 Franken Taggeld nur noch Lebensmittelbons. Das soll den Alkoholmissbrauch eindämmen. Rosario Masro Simone leitet die Beratungsstelle des Arbeiterhilfswerks in Chiasso.
Mi sembra che ci sia una serie di episodi.
Es habe eine Reihe von Zwischenfällen gegeben, sagt er im Radio der italienischsprachigen Schweiz, die seien bedauerlich, aber in keiner Weise repräsentativ für die Asylsuchenden. Geändert habe sich in Chiasso die Zusammensetzung der Gäste im Empfangszentrum. Die Familien würden anderswo untergebracht, in Chiasso übrig geblieben, seien junge Männer aus dem Maghreb, alle mit der Hoffnung nach einer besseren Zukunft und zum Nichtstun verurteilt. Ein SVP-Politiker im Tessin hat die Empfangszentren mit radioaktivem Abfall verglichen. Und dass Asylsuchende an eine Kirchenmauer gepinkelt haben sollen, hat zu einer Lega-Interpellation im Kantonsparlament geführt. Doch es gibt auch besonnene Stimmen, zum Beispiel diesen Mann, der in einer Bar in Chiasso bedient. Das Problem werde aufgebläht, meint er, niemand könne die Einwanderung aufhalten. Es sei nur die Frage, wie diese Menschen aufgenommen werden könnten. Die Wut und das Geschreien der Bevölkerung seien doch keine Grundlage, um Menschen auszuschaffen, findet er. Die Politiker dürften nicht einfach eine Angstpolitik betreiben. Sie müssten umsichtig bleiben und mit Maß Gesetze beschließen.
Erdöl bzw. der Preis fürs Öl ist trotz aller Bekenntnisse zu erneuerbaren Energien immer noch eine entscheidende Größe in der Weltwirtschaft. Die Gleichung hoher Ölpreis gleich wenig Wirtschaftswachstum, die stimmt nach wie vor meistens. Gerade jetzt in der Erholungsphase nach der großen Finanz- und Wirtschaftskrise ist ein hoher Ölpreis pures Gift. Darum hat die Internationale Energieagentur eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen, eine Entscheidung mit Wirkung, wie Philipp Eratz berichtet.
Weit mehr als $100 kostet ein Fass Erdöl schon seit langem. Das ist fast so viel wie vor der Finanzkrise, als der Ölpreis rekordhoch war. Das teure Öl droht seit langem den zarten Aufschwung, den wir seit der Finanzkrise erleben, abzuwürgen. In der Schweiz allerdings haben wir davon fast nichts gemerkt, weil der Franken immer stärker wurde und die Ölteuerung so auffing. Doch international wird der hohe Ölpreis immer mehr zur Belastung. Hinzu kommt, wegen dem Krieg gegen den libyschen Diktator Gaddafi liefert Libyen derzeit nur noch einen Bruchteil der üblichen Mengen. Gleichzeitig steht die sogenannte Driving Season an, also die Zeit, in der die Leute viel Auto fahren. Der Konsum nimmt also zu. Eine Preisexplosion droht. Die Internationale Energieagentur hat deshalb beschlossen, das libysche Erdöl zu ersetzen. Und zwar, indem die Reserven angezapft werden. Eine Aktion, die die Agentur erst 3-mal in den letzten 30 Jahren gemacht hat. Im nächsten Monat wollen die 28 Staaten, die der Energieagentur angehören, 60 Millionen Barrel Öl aus ihren eisernen Vorräten auf den Markt werfen. Nüchtern betrachtet sind diese 60 Millionen Fässer sehr wenig. Diese Menge reicht nämlich nicht mal, um den Bedarf der Welt für einen Tag zu stillen. Doch symbolisch hat die Reserveanzapfaktion eine Bedeutung. Und sie kam überraschend. Und immer wenn etwas überraschend kommt, reagiert der Markt. So auch jetzt. Der Ölpreis fiel nach Bekanntwerden der Reserveaktion um mehr als 5%. Die Hälfte der angezapften Reserven kommen aus den USA. Nicht ohne Grund, denn vor allem Amerika kann derzeit einen hohen Ölpreis nicht gebrauchen. Denn die Erholung der Wirtschaft kommt dort eh schon nur schleppend voran. Für die Schweiz hat die Reserveaktion der Internationalen Energieagentur nur indirekt Auswirkungen. Denn der Spritpreis lässt sich aus dem Ölpreis nicht 1:1 ableiten. Andere Faktoren spielen auch noch hinein. Der Dollarkurs, die lokale Marktsituation und die Transportpreise. Dennoch kann man sagen, tendenziell wird tanken wieder günstiger.
Philipp Irrat. Wir kommen zurück aufs Thema im Tagesgespräch in einer Viertelstunde mit Rolf Hartl von der Schweizerischen Erdölvereinigung. Auch in der libyschen Hauptstadt Tripolis formiere sich eine Rebellenbewegung gegen das Gaddafi-Regime, heißt es immer wieder. Jetzt berichtet der britische Sender BBC ganz konkret, die Anti-Gaddafi-Übergangsregierung von Benghazi sei in engem Kontakt mit Aufständischen in Tripolis und bereite den Sturz des Machthabers vor. Unser Sonderkorrespondent Daniel Voll ist zurzeit in Benghazi. Ich fragte ihn kurz vor der Sendung, was weiß er von diesen Gerüchten?
Wissen tut man hier sehr wenig. Man hört sehr viele Gerüchte hier, die schwirren überall herum. Und es sind Gerüchte, die man hier natürlich gerne hört. Erstens, dass auch in Tripoli sich Widerstand gegen Gaddafi formiert. Zweitens auch, ist es für die Übergangsregierung natürlich positiv, wenn sie sagen, wir haben engen Kontakt mit diesen Leuten. Gerüchte, die wahrscheinlich vor allem dem Übergangsrat dienen werden.
Aber wenn Sie mit Menschen in Benghazi reden, wissen die mehr über die Lage in Tripolis, als wir hier mitbekommen über die Medien?
Die wissen eigentlich genauso wenig wie wir, weil was aus Tripolis hinauskommt, das ist eigentlich gesteuert von Gaddafis Regierung. Das heißt, man weiß eigentlich nur so viel, wie sie uns zu wissen geben wollen oder auch Desinformation, auch die Gaddafis Leute geben wollen. Das ist hier gar nicht anders.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert denn überhaupt die Kommunikation zwischen Tripolis und Benghazi? Sind solche Kontakte überhaupt realistisch?
Diese Kontakte funktionieren ganz gewiss nicht per Telefon, weil es keinen telefonischen Kontakt gibt zwischen den beiden Teilen Libyens. Diese Kontakte funktionieren, wenn dann über Satellitentelefone, allenfalls über Internet, Skype, ist durchaus eine Variante. Die Frage ist dann, wie stark werden solche Kontakte auch durch den libyschen Geheimdienst kontrolliert?
Die Stadt Benghazi ist seit Wochen, seit Monaten nicht mehr umkämpft. Es gibt dort keinen Krieg. Eine Übergangsregierung hat sich etabliert. Wie muss man sich das vorstellen? Inwiefern ist das Leben in Benghazi sozusagen normal geordnet?
Auf der Oberfläche ist es eigentlich sehr normal. Das heißt, in den Straßen hat es viel Verkehr, zu Stoßzeiten sogar Staus. Restaurants sind offen, Läden sind offen, man kann einkaufen. Die Versorgung klappt einigermaßen gut. Unter der Oberfläche allerdings schaut es etwas anders aus, weil die Wirtschaft doch weitgehend stillsteht. Es gibt auch sehr viele Leute, die sich Sorgen machen, dass längerfristige Versorgung knapp werden könnte. Öl zum Beispiel könnte knapp werden, auch Lebensmittel könnten knapp werden, vor allem im Hinblick auf den Ramadan, der in einem guten Monat beginnt. Und da bereiten sich die Leute normalerweise vor, häufen Vorräte an. Und das soll bisher praktisch nicht möglich sein. Das heißt, es könnte sich tatsächlich in einiger Zeit eine Versorgungskrise anbahnen.
Sagt Auslandredaktor Daniel Voll zurzeit in Benghazi. Investoren aus dem Ausland, darunter auch schwerreiche Privatpersonen, haben eine sichere Geldanlage entdeckt. Schweizer Luxushotels. Die Tourismusbranche, die freut das, Geldwäschereiexperten aber weniger. Wieso das so ist, darüber berichten wir gleich. Zuerst aber gehen wir in ein solches Hotel, in den Schweizer Hof in Bern. Das Fünf-Stern-Haus war jahrelang geschlossen und nur dank Investitionen des Staatsfonds von Katar wird es am Abend wieder eröffnet. Toni Koller hat sich das total renovierte Traditionshotel genau angesehen.
Irgendwie unauffällig steht der Schweizer Hof in einer Häuserzeile. Nur eine lärmige Straße trennt ihn vom Berner Hauptbahnhof. Im vorletzten Jahrhundert, als die Eisenbahn das Verkehrsmittel war, der richtige Ort für ein glamouröses Hotel. Doch zuletzt wurde die Lage dem Schweizer Hof fast zum Verhängnis. Keine grüne Umgebung, keine Aussicht, kein Platz für eine repräsentative Vorfahrt für Limousinen. Es drohte der Umbau zum banalen Geschäftshaus. Dann, vor 4 Jahren, trat der Staatsfonds von Katar auf den Plan. Seine Schweizer Filiale erneuerte den ehrwürdigen Bau für 45 Millionen Franken von Grund auf. Und jetzt?
Da kann man nur sagen, willkommen im Schweizerhof. Sie fahren an auf dem roten Teppich. Es wird ganz klassisch vom Chasseur die Türe aufgemacht. Er nimmt ihnen Koffer ab. Wir sprechen sicher in erster Linie eine Kundschaft an, die die persönliche Betreuung sucht und schätzen wissen.
5 Sterngäste eben, sagt Michael Thomann, der Direktor des neuen Schweizer Hofs, und führt uns vorbei an livrierten Portiers durch den Eingang seines Hauses.
Ober der Decke ist eine elektronische Animation von der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Dann haben wir einen wunderbaren Steinboden. Alles eher modern gehalten. Und jetzt geht es ins Klassische rein. Die Möblierung im Lobbybereich sehr klassisch. Und wir haben extra wieder eine Library gemacht, eine Bücherei, wo der Gast kann, wie früher absitzen, ein Buch rausnehmen und einen schönen Afternoon-Tee geniessen. So suchen wir die Symbiose von Tradition und Moderne immer suchen. Am besten sieht man es in dieser Lobby-Lounge-Bar.
Zeitgenössisches Design gliedert sich ein in einen denkmalgeschützten Innenausbau.
Wir sind jetzt neben dem legendären offenen Liftschacht im Hotel Schweizerhof. Auch etwas, was aus den alten Zeiten bestehen geblieben ist, was ich extrem froh bin, weil wo hat man so ein wunderbares geschaffenes Gelände. Auch die Liftkabine, die haben wir restauriert, wie es auch noch damals war. Und aber wieder mit modernem Panel, modernem Stein etc.
Eine geräuschlose Fahrt führt zu den 99 Zimmern und Suiten im Preis zwischen 450 und 2800 Franken. Wir aber halten in der Belle Etage, wo der Trianon-Saal die Grandezza längst vergangener Feste und Bankette ahnen lässt.
Also wenn Sie jetzt hier umschauen, die wunderbaren alten Marmorsäulen. Die Decke ist auch original. Das sind alles Zeichen von der Zeit von früher. Und im Gegensatz dazu kommt dann der eher moderne Teppich rein, die modernen Möbel. Das ist das, was dem Hotel so speziell macht.
Alt und neu, zeitlos vereint. Von Designern aus London, denen der arabische Investor dabei freie Hand gewährte.
Toni Koller war im Schweizerhof in Bern. Das Beispiel zeigt es, wenn die Finanzmärkte schwächeln, locken Immobilien, besonders in der wirtschaftlich und politisch stabilen Schweiz. Attraktiv für ausländische Investoren sind solche Schweizer Hotelimmobilien auch, weil die sogenannte Lex Koller sonst den Ausländern den Kauf von privatem Wohnraum erschwert. Diese Entwicklung hat Sonnen-, aber auch Schattenseiten, wie Miriam Eisner berichtet.
Geld sei reichlich vorhanden für millionenschwere Investitionen in Schweizer Hotels und Tourismusanlagen, erklärt Christian Lesser, Professor für Tourismus- und Dienstleistungsmanagement an der Universität St. Gallen.
Die Welt ist ein bisschen bespitzt gesagt geflutet mit Cash, dass sich jetzt Möglichkeiten sucht, diesen Cash anzulegen. Und Hotelimmobilien oder Hotels in der Schweiz, insbesondere 5-Sterne-Hotel, sind sicher eine der Möglichkeiten, die sich hierzu anbieten.
Das Interesse an Hotelliegenschaften ist groß. Stefan Pfister, Leiter der Immobilienberatungen bei der Treuhandfirma KPMG in der Schweiz, hat regelmäßig Anfragen aus dem Ausland.
Ein Hotel hier zu haben, passt sehr gut in ein europaweites oder vielleicht sogar globales Hotelportfolio. Zudem kann man salopp sagen, gehört es fast zum guten Ton, ein Hotel in der Schweiz noch zu haben. Dies trifft aber dann vor allem das 4-Stern-Plus- oder 5-Stern-Segment zu.
Aktiv sind vor allem Investoren aus dem Mittleren Osten und Amerika, außerdem global agierende Staatsfonds aus dem asiatischen Raum. Für den Schweizer Tourismus seien sie ein Gewinn, sind Branchenvertreter überzeugt. So auch Philipp Pasch, der Geschäftsführer der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredite, welche die Finanzierung von Hotelprojekten in der Schweiz betreut.
Sie bringen auch gerade in größeren Hotel- und Tourismusprojekten ein internationales Know-how mit, was bei uns in den letzten Jahren noch nicht wirklich vorhanden war.
Und da sind nicht nur institutionelle Investoren aktiv, sondern auch superreiche Privatpersonen. Viele dieser Investoren setzten dabei auf steigende Immobilienpreise, sagt Stefan Pfister.
Wenn dies natürlich eintrifft, so wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, dann kann man durchaus von einer attraktiven Investition sprechen.
Die sprudelnden Millionen aus dem Ausland als Jungbrunnen der Schweizer Hotellerie, das freut Touristiker und Investoren. Kritische Beobachter dagegen befürchten, dass die Investoren nicht nur der Tourismus lockt. Daniel Telesklav, Geldwäscherei-Experte der nichtstaatlichen Antikorruptionsorganisation Transparency International.
Sehr oft ist es auch so, dass Investoren aus Ländern, die eine gewisse Instabilität verkörpern, sich gerne ein zweites oder drittes Standbein suchen. Und solche Investoren könnten dann, wenn in ihren Heimatländern die politische Situation ändert, vielleicht sich überlegen, in diese Länder umzuziehen, wo sie bereits ein großes Projekt finanziert haben.
Geldwäschereifachleute vermuten zudem, dass über Immobilienkäufe in der Schweiz auch kriminelle Gelder gewaschen werden. Diese Gefahr registriert auch der Bundesrat, besonders bei Immobilienkäufen, die über Barzahlungen oder ausländische Banken abgewickelt werden. Denn in der Schweiz ist der Immobiliensektor im Gegensatz zu den anderen europäischen Staaten nicht dem Geldwäschereigesetz unterstellt.
Es wäre nötig, dass alle Akteure im Immobiliensektor, die Immobilienmakler, die Notare, aber auch die Grundbuchämter, die gleichen Regeln haben wie in der Schweiz die Banken, die sie schon lange haben. Das heißt, man muss den Kunden identifizieren, man muss ein Geschäft ablehnen, wenn man nicht sicher ist, dass die Gelder aus legaler Quelle stammen. Und man muss allenfalls die Behörden informieren, wenn man einen Verdacht hat, dass Gelder mit Geldwäscherei in Verbindung gebracht werden könnten.
Eine Verschärfung der Spielregeln hat der Bundesrat vor ein paar Jahren zwar ins Auge gefasst, wegen des Widerstandes der Branche aber fallen gelassen. Für Daniel Telesklav ist das Thema damit nicht vom Tisch.
Ich glaube, die Situation hat sich geändert. Man sieht mit zunehmender Sorge, dass diese Lücke besteht und es besteht ein recht weiter politischer Konsens, dass die Schweiz hier keinen Alleingang machen sollte.
Der Bundesrat ist zurzeit aber nicht bereit, das Geldwäschereigesetz generell auf die Immobilienbranche auszudehnen. Er hat entsprechende Vorstöße der SP im Nationalrat vor kurzem als unnötig zurückgewiesen.
Unmittelbar nach Fukushima sagte Russlands Regierungschef Wladimir Putin, die russischen Atomkraftwerke, die gehören zu den sichersten der Welt. Jetzt zeigt ein neuer Bericht etwas anderes. Russische Reaktoren sind auf Naturkatastrophen wie zum Beispiel Erdbeben schlecht vorbereitet. Russland will darum die Atommeiler überprüfen lassen. Peter Giesling berichtet.
EU-Energiekommissar Oettinger spricht zu Recht von einem wichtigen Schritt nach vorn. Es ist denn auch ein hoffnungsvolles Signal, wenn nun nicht nur Russland, sondern beispielsweise auch die Ukraine oder Weißrussland und Armenien bereit sind, ihre Atomkraftwerke zu überprüfen und dann die Testergebnisse gegenüber ausländischen Institutionen offenzulegen. Trotzdem, zu mehr hat sich Russland, haben sich diese Länder nicht verpflichtet. Sie allein nämlich werden auch nach diesen Tests entscheiden, inwieweit sie ihre Atommeiler allenfalls nachrüsten oder ob gar eins ihrer AKWs außer Betrieb genommen wird. Russlands Regierungschef Wladimir Putin hat seinerzeit unmittelbar nach dem Unfall in Fukushima erklärt, Russlands Atommeiler gehörten zu den sichersten der Welt. Eine typische Politikeraussage, wie sie zum Teil aber auch von westlichen Politikern zu hören war. Jetzt aber ist bekannt geworden, dass Russlands Atomenergiebehörde Rosatom nicht weniger als 30 schwerwiegendere Mängel auch in ihren eigenen Kernkraftwerken festgestellt hat. Von Baumängeln ist da die Rede, von zum Teil mangelnder Erdbebensicherheit und Rosatom-Chef Kirienko beantragt nun offenbar Nachinvestitionen in russische Atomkraftwerke im Umfang von umgerechnet 220 Millionen Franken. Von einem mittelfristig geplanten Ausstieg aus der Atomenergie ist hier in Russland aber keine Rede. Im Gegenteil, Russland will in den nächsten paar Jahren allein auf seinem eigenen Territorium 28 neue Atomreaktoren in Betrieb nehmen und zusätzlich Atomtechnologie und ganze Atomkraftwerke ins Ausland, insbesondere in sogenannte Schwellenländer, exportieren. Das wohl umstrittenste neue russische Atomkraftwerkprojekt ist übrigens die Akademik Lomonossow, ein schwimmendes Atomkraftwerk, welches dereinst über die Weltmeere transportiert und in der Lage sein soll, beispielsweise eine 200.000 Einwohnerstadt mit Strom zu versorgen. Weil ein solch schwimmendes AKW aber letztlich sehr viel größeren Umweltgefahren ausgesetzt sein wird als ein AKW, welches auf dem Festland verankert ist, protestieren jetzt vor allem ausländische Umweltorganisationen gegen die Weiterarbeit an der Akademie Lomonossow. Doch Russland lässt sich nicht beirren. Die Akademie Lomonossow soll bereits in etwa 2 Jahren vor den Ufern der russischen Halbinsel Kamtschatka vor Anker gehen, nicht unweit übrigens von Fukushima entfernt. Oder das schwimmende russische AKW soll dereinst auch übers offene Meer bis nach Brasilien oder nach Indonesien gefahren werden.
Peter Gissing berichtet über russische Atomkraftwerke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.